SRF 2 Kultur. SRF 2 Kultur.
Ja, SRF 2 Kultur mit Kontext und dem Sachbuchtrio mit Cornelia Kassis und mit Barbara Basting, Sabine Bitter und Angelika Schett, die uns heute drei sehr unterschiedliche Sachbücher schmackhaft machen. Ich beginne mit Ihnen, Sabine Bitter. Sie haben ein Buch von Giovanni Tizian vor sich liegen, Mafia AG heißt es, und im Untertitel wird präzisiert, Camorra, Cosa Nostra und Ndrangheta erobern. Norditalien. Es ist nicht das erste Sachbuch über die Mafia, das wir hier in dieser Runde besprechen. Warum braucht es jetzt ein weiteres Buch zur Mafia?
Ja, es stimmt, es gibt viele Bücher über die Mafia. Besonders bekannt geworden ist ja vor ein paar Jahren der italienische Autor Roberto Saviano mit Camorra. Er führte damals einer breiteren Öffentlichkeit vor, dass es in Italien, dass wir hier gern ja mit Sonne, Strand und leichtem Leben verbinden, dass es unter der Oberfläche eine zweite, andere, brutale Realität gibt. Jetzt aber betritt ein weiterer junger Journalist die öffentliche Bühne, Giovanni Tizian, und er schiebt auf über 400 Seiten viele harte Fakten nach. Seine These, die Mafia ist nirgends so stark wie in Norditalien.
Wir werden mehr über diese These hören in etwa 20 Minuten. Von Norditalien in die Schweiz und von der Gegenwart in die 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts führt uns das Buch, das Sie, Barbara Basting, zum Sachbuchtrio des Monats gekürt haben. Heute und danach, so sein, sagen wir mal, aussagenneutraler Titel. Konkreter wird es im Untertitel, allerdings dann in Englisch, The Swiss Underground Music Scene of the 80s. Barbara Basting, Sie haben da einen dicken Band mitgebracht, der mutet an wie ein Telefonbuch. Allerdings ist der Titel um einiges interessanter. Da sieht man eine zersplitterte Schallplatte mit einer Art neonroter Explosionszeichnung. Barbara Basting, Sie sind Kunstexpertin und zum ersten Mal zu Gast im Sachbuchtrio. Das erweitert unser Themenspektrum. Was macht dieses Buch für Sie so besonders der Rede wert?
Ja, einerseits ist es visuell sehr attraktiv. Sie haben das schon kurz angesprochen. Und dann ist der Vergleich mit dem Telefonbuch auch gar nicht so schlecht. Nur, dass es vielleicht ein Telefonbuch in die Vergangenheit ist. Der etwas rätselhaft klingende Titel stammt übrigens von einem Dokumentarfilm, den ich nicht kenne, aus dem Jahr 1981 von Christoph Müller über die aufmüpfige Jugend im Kontext der Zürcher Opernhauskrawalle von 1980. Und damit sind wir auch schon tief in der Materie. Das Buch Heute und Danach ist ein sehr umfassendes Kompendium, das Lurker Grant und André Chan zusammengetragen haben mit Bildern, Dokumenten, Interviews der damals Beteiligten aus der Szene, aber auch rückblickenden kleineren Analysen und Essays. Und es ist auf Deutsch und Französisch ist es verfasst. Das heißt, es überspringt den Röstigraben.
Mehr über die Swiss Underground Music Scene of the 80s und den Sammelband von Lurker Grant und André Chan in der Mitte dieser Sendung. Zunächst nun geht es um das große Thema Kreativität. Von Natur aus kreativ. Der Titel klingt ja schon mal vielversprechend, Angelika Schett. Dem Titel zufolge müssen wir gar nicht so viel tun. Wir sind es einfach kreativ. Ist es das, was die beiden Autoren Ernst Pöppel und Beatrice Wagner in ihrem Buch postulieren?
Unbedingt. Sie finden, jeder Mensch habe das Potenzial, kreativ zu sein, was eigentlich auch fast eine Binsenwahrheit ist. Und eben nicht nur die Privilegierten wie Künstler oder Wissenschaftler. Nur, stellen Sie fest, kommen viele nicht dazu, diese Kreativität zu entfalten. Und folgerichtig fragen die Autoren, welche sind die Bedingungen, dass wir kreativ sein können? Was steht unserer Kreativität, die in jedem steckt und auch heraus will, im Wege? Brauchen wir zum Beispiel auch bestimmte Orte, um kreativ sein zu können? Der Hirnforscher Ernst Pöppel und die Therapeutin Beatrice Wagner machen in dem Buch anhand dieser Fragen, wie ich finde, eine spannende und informative Tour d'horizon mit Blick auf Sinn und Zweck unserer von Natur aus vorhandenen Kreativität.
Bleiben wir nun für eine Weile bei diesem Buch, geschrieben von einem Professoren für medizinische Psychologie und seiner Doktorandin, der Paar- und Sexualtherapeutin Beatrice Wagner. Das ist ja schon mal speziell, Angelika Schett. Wie liest sich von Natur aus kreativ?
Naja, man merkt, dass da zwei dran waren, was nicht unbedingt vorteilhaft ist. An sich liest es sich gut, wenn die Fragen rund um die Kreativität beantwortet werden. Überflüssig hingegen und absolut verwirrend finde ich die eingestreuten Interviews mit Hinz und Kunz in gewisser Weise. Zwar prominente Leute wie der Verleger Hubert Burda, Hans-Magnus Enzensberger oder Kai Dickmann von der Bild-Zeitung, aber irgendwie ist mir relativ rätselhaft, warum man die bündelt, um sie zu befragen, wie sie mit ihrer Kreativität umgehen. Es sind auch keine sehr ergiebigen Interviews. Aber alle Fragen, die ich ja vorhin schon andeutete, werden, finde ich, ziemlich gut beantwortet. Und man hat auch das Gefühl, dass da der Ernst Pöppel, hier ein renommierter Hirnforscher, dass der da am Werk war. Und was ihn nun mit Beatrice Wagner zusammenbringt in der Arbeit, weiß ich nicht. Gut, also, wo überall kann man kreativ sein? Kreativität kann in der Öffentlichkeit gedeihen. Zum Beispiel, das ist ja, was uns alle auch immer wieder überrascht, die Joan K. Rowling schrieb ihren Harry Potter im Café. Und da sagt Pöppel, man kann sich in so einem Café zugehörig fühlen, ist Sinneseindrücken ausgesetzt, von denen man sich gleichzeitig aber auch absetzen muss. Und das ist paradox, aber wir Menschen sind auch paradox. Das Leben von außen fördert Kreativität, so haben Untersuchungen gezeigt, dass der Blick auf eine belebte Straße die Gedanken leichter fließen lässt als der Blick ins Grüne. Sie lachen, Barbara Basting, warum? Warum denken Sie, dass der Blick ins Grüne nicht so viel bringt?
Vielleicht ein bisschen langweilig oder sehr meditativ?
Ganz genau, grün beruhigt zu sehr. In der Arbeitswelt können zum Beispiel, also Arbeitswelt ist ja ganz wichtig für Kreativität, da soll man es ja an sich sein, ist aber auch nicht so einfach. Da können die Gespräche im Türrahmen stattfinden, zufällig, absichtslos. Und dabei sei mehr Kreativität möglich, als wenn ich jetzt zum Beispiel eine Sitzung einberaume und sage, wir treffen uns um 11 an dem Tisch und dann wollen wir kreativ sein. Das läuft nicht so gut. Überhaupt sollte das Büro als persönlicher Raum empfunden werden. Also die Menschen, die im Büro sitzen, dass sie das Gefühl haben, das ist mein Raum, da wir von Natur aus ortsverankerte Wesen sind. Entpersönlichte Büros würden keinen Raum für neue Ideen schaffen. So finden die auch, dass ein leerer Schreibtisch zwar ein Ausdruck von Ordnung sein kann, aber auch möglicherweise auf mangelnde Flexibilität hinweise und einer zu großen Distanz zur Arbeit, weil man die immer aus dem Weg haben will und danach ist es dann leer auf dem Tisch. Kann man finden, wie man will. Das kreative Potenzial des Einzelnen zu unterdrücken ist schlicht ungut. Wer würde keiner dran zweifeln. Nur vielleicht ist weniger klar, was das eigentlich heißt, nämlich die Betroffenen, dass es für die ungut ist, ist klar, aber auch für die Gesellschaft, die Institutionen, die Unternehmen. Der kreative Mensch braucht Mut, um sich durchzusetzen, weil er den anderen oft lästig fällt. Kreative Menschen sind Querdenker, da sie gewohnte Denkpfade verlassen. Das sind nicht die, die immer schön ausführen, was man ihnen sagt. Und man kann jetzt auch fragen, ob eine Arbeitsgesellschaft, die auf Effizienz und Produktivität getrimmt ist und eigentlich Risiken scheut, überhaupt noch Raum gibt für das Spinnen neuer Ideen. Und wenn das eben nicht mehr gegeben ist, so ist auch eine bestimmte Wertschöpfung für die Gemeinschaft nicht mehr möglich. In der Routine zu erstarren, so schreibt Pöppel, verfehlt völlig den Sinn von Kreativität. Und da sind wir nun auch beim Sinn. Kann man ja fragen, was hat es denn für einen Sinn? Kreativität hat einen ganz wichtigen, alles Biologische, alles Leben sei auf ein Gleichgewicht, eine Harmonie hinausgerichtet. Das sei die Pointe alles Lebens, schreibt Pöppel. Nur würden wir aus diesem Gleichgewicht, und das wissen wir ja wohl auch, oft rausgeschmissen, empfindlich gestört. Und um eben dieses Gleichgewicht wiederzufinden, ist die Kreativität der treibende Motor. Da müssen wir uns nämlich was einfallen lassen.
Angelika Schett, wenn ich Ihnen richtig zugehört habe, ist da ja auch einiges an Gesellschaftskritik, zumindest an Kritik an den modernen Arbeitswelten verbrieft in dem Buch. Gibt es da Ratschläge für, sagen wir mal, produktiven Widerstand oder auch, wie man trotzdem noch seine Kreativität pflegen kann?
Ja, also es gibt zumindest Ratschläge, wie man kreativ arbeiten kann. Also zum Beispiel 1,5 Stunden am Stück, kleine Pausen. Man sollte, auch wenn man nicht Raucher sein, Raucherpause einlegen quasi. Workaholics seien alles...
Schokoladenzigaretten.
Workaholics seien alles andere als Kreativität, weil man offenbar auch bewiesen hat, dass das Hirn gar nicht ununterbrochen so gut wirken kann. Der Zwang nach Schnelligkeit und Effizienz ist auch kreativitätsbehindert. Das Gehirn braucht einfach Pausen, um die Informationen neu zu sortieren und vielleicht eben auch ungewöhnliche Verbindungen herzustellen. Und was noch wichtig ist, Zeitdruck kann Kreativität auch fördern. Nur wenn er angstbesetzt ist, scheitert jeder kreative Prozess. Dann ist nichts mehr möglich.
Künstler oder Wissenschaftlerinnen stehen ja oft unter einem besonderen Druck, kreativ zu sein in kurzer Zeit. Sagt er zu bestimmten Berufsgruppen und ihrer Kreativität etwas?
Also zuerst mal einerseits sagt er, so eine Alltagskreativität, das kann ich beim Kochen haben, wo auch immer, ganz klar. Und das ist kreativ. Und natürlich Künstler und Wissenschaftler. Und das finde ich noch eine Stärke vom Buch. Das wird auch besonders angeguckt, auch eine Analogie gezogen zwischen der Situation der Künstler und Wissenschaftler. Einerseits Kreativität, um gegen die Sterblichkeit anzukämpfen, dass man eben irgendwie dann doch noch überlebt in seinen Werken. Und ja, da möchte ich einfach mal ein Beispiel, ein kleines Gedicht vorlesen, was ich noch sehr hübsch finde, was nämlich eigentlich für den Künstler und den Wissenschaftler wohl ein Problem ist. Es ist der Klassiker, vor dem Blatt Papier zu sitzen. Heute ist es wohl eher der Computer. Und da hat Eugen Roth die missliche Situation in seinem Gedicht, wenn man eben davor sitzt und ganz viel im Kopf hat, aber das nicht zu Papier bringen kann. Das ist ja oft das Problem. Wie kriege ich das, was ich im Gedankengewühl habe, ordentlich niedergeschrieben? Und der hat in dem Gedicht Arbeiter der Stirn das so eingefangen. Und das lese ich Ihnen jetzt vor. Ein Mensch sitzt kummervoll und stier vor einem weißen Blatt Papier. Jedoch vergeblich ist das Sitzen, auch wiederholtes Bleistiftspitzen, schärft statt des Geistes nur den Stift, selbst der Zigarre bitteres Gift, Kaffee gar kannenvoll geschlürft, den Geist nicht aus den Tiefen schürft, darinnen er gemein verbockt, höchst unzulänglich einsam hockt. Dem Menschen kann es nicht gelingen, ihn auf das leere Blatt zu bringen. Der Mensch erkennt, dass es nichts nützt, wenn er den Geist an sich besitzt, weil Geist uns ja erst Freude macht, sobald er zu Papier gebracht.
Ein kleines Beispiel hoher Kreativität. Die Not macht offenbar auch erfinderisch. Machen wir hier einen Punkt, obwohl es sicher noch mehr dazu zu sagen gäbe, die Angaben zum Buch Ernst Pöppel, Beatrice Wagner, von Natur aus kreativ, im Untertitel Die Potenziale des Gehirns entfalten, erschienen bei Hansa. Danke, Angelika Schett. Sie hören Kontext auf SRF 2 Kultur mit der Januarausgabe des Sachbuchtrios und da wenden wir uns nun dem musikalischen Untergrund der 80er Jahre hier in der Schweiz zu. Heute und danach, The Swiss Underground Music Scene of the 80s, heißt der Bildband von Lurker Grant und André Chan. Barbara Basting, ich muss versuchen, mich ohrenmäßig zurückzuversetzen in die passenden Sounds aus den 80er Jahren. Bringt das Buch in der Tat etwas zum Klingen?
Ja, aber vielleicht anders als jetzt durch Sounds. Es gibt also zum Beispiel keine CD, die dem Ganzen beigelegt wäre, sondern eher, indem es eben Resonanzräume anspricht. Das ist ein sehr attraktiver, liebevoll gestalteter und wirklich opulenter Wälzer, bald 700 Dünndruckseiten. Und der gliedert sich so in verschiedene Rubriken, Musik, Freiräume, Visualisierung des Ganzen, Sex and Drugs and Rock'n'Roll oder Medien. Und innerhalb dieser Rubriken finden sich dann verschiedene Artikel, Gespräche, Interviews und vor allem sehr, sehr viel dokumentarisches Material. Das trägt wirklich sehr zur Attraktivität bei und ermöglicht eben auch dieses Klingen in einem anderen Sinne vielleicht. Einerseits Fotos, aber dann eben auch die Flyer, die es damals gab, Plakate, Plattencover, viel so selbstgebastelte Sachen. Und deswegen ist das Ganze auch ein bisschen im Anklang daran gestaltet, so diese Schere, Leim, Papier, Ästhetik. Man muss ja sich überlegen, das war noch vor dem Desktop-Publishing, Fotokopien gab's, aber die waren noch sehr, sehr teuer. Tonträger waren Kassetten, CD kam erst auf. Also das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Also ich erinnere mich noch an Diskussionen im Radio Anfang der 80er Jahre, ob denn tatsächlich die CD die Schallplatte ablesen würde. Und sehr beeindruckend ist in dem Ganzen für mich auch so eine illustrierte Diskografie, Da kommen neben vielen unbekannten, also für mich unbekannten Bands, ich kenne ja diesen Underground der Schweiz auch nicht so, Größen wie Dieter Meier, Stefan Eicher, den man heute noch kennt, Vera K. Also so eine richtig tolle Stöberkiste. Und da absolviert man eben dann auch diese Zeitreise, von der ich eingangs schon gesprochen habe. Einerseits in diese Generation der unmittelbaren Nach-68er. Das interessiert mich persönlich, weil es auch meine Generation ist. Aber ein Aspekt meiner Generation, den ich damals komischerweise nicht so mitbekommen habe. Und das war ja eigentlich eine komische Übergangszeit. Gerade wenn man in einer kleineren Stadt aufgewachsen ist, ob das jetzt in Deutschland war oder auch in der Schweiz, wo dann allmählich so die amerikanische und englische Popkultur rüberschwappte. Ich erinnere mich zum Beispiel, wie wir mal eine Klassenreise nach Zürich machten in der Zeit. Und da war der Fiorucci-Shop am Limmatquai, also wirklich so geradezu weltstädtisch, weil es so flippig war, diese Mode. Wir kamen ja irgendwie alle so mit selbstgestricktem Zeugs daher und selbst genäht. Und dieser Design- und Lifestyle-Aspekt, der fing an, sich zu etablieren, interessiert mich auch aus kulturhistorischer Sicht. Das wird da auch sichtbar, einfach wie die Leute angezogen sind, die vielen Fotos. Dann ist wichtig in dem Buch dieser Aufbruch in eine fantasievollere Welt. Das haben die 68er ja schon eingeleitet, die halt dann auch immer stärker eine Welt des ausdifferenzierten Konsums geworden ist. Und das fand damals parallel zur Musik und Mode auch in der Kunst statt. Also das Visuelle spielt eine wichtige Rolle. Wir hatten im Kunstunterricht plötzlich Performances als Thema und Beuys wurde rauf und runter diskutiert. Und die beiden Herausgeber und viele Beiträger beziehen sich eben dann auch genau darauf, dass diese 80er Jahre ein gesellschaftlicher und kultureller Ablösungsprozess war von einem Gestern und eigentlich ein Aufbruch in das, was man als heute bezeichnen würde. Also Archäologie eigentlich einer Szene, die vieles ausprobiert hat und dann so ein bisschen in diese Techno- oder Techno-Club-Kultur überging und eigentlich auch bezeichnet war für ein generell recht aufmüpfiges Kulturklima. Das ist ein großer Unterschied zu heute, wo diese Kulturszene stark kommerzialisiert ist und auch viel stärker zersplittert ist. Also sowas wie ein Kulturboykott kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie er dann Ende der 80er Jahre stattfand. Also vielleicht neben diesem nostalgischen Aspekt interessiert mich eben wirklich, wie das auch in die Gegenwart fortwirkt. Es war ja die letzte Jugendbewegung innerhalb der Old Media, also vor der digitalen Revolution, das kommt sehr gut rüber, und auch vor dem Mauerfall, also wo plötzlich eine ganz andere Weltordnung sich dann präsentierte und auch viele der Protestbewegungen nicht mehr so gut möglich war. Also von daher ganz spannend, da drin rumzulesen und sich zu erinnern.
Also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie sagten, es ist auch eine archäologische Arbeit gewissermaßen. Wie analytisch ist das Ganze denn? Also ist es jetzt, dass es die Zeit beschreibt oder wird da auch noch was in Zusammenhänge gesetzt?
Ja, das ist vielleicht ein ganz kleiner Einwand, den man anbringen könnte. Es gibt schon viele Analysen, auch kritische im Sinne von zum Beispiel diese Drogenszene, die ja damals auch entstanden sind, all diese weniger schönen und Begleiterscheinungen. Und es gibt auch Betrachtungen, wie man in dieser Szene sich bewegt hat und aus welchem Umfeld man da reinkam. Da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Ansätze. Es fehlen vielleicht die ganz großen Linien drin. Es gibt Ansätze, warum eben bestimmte, zum Beispiel zu jung für Punk, zu alt für Techno, ja. Also was war das für eine Befindlichkeit in dem Ganzen? Aber es ist natürlich schon relativ stark auch noch eine Selbstbespiegelung von der Szene. Also es hat beide Elemente.
Wenn Sie sagen, es ist ein Stück weit auch eine Selbstbespiegelung einer Szene, inwiefern werden da die Leser und Leserinnen an bestimmten Stellen auch ausgeschlossen vielleicht?
Also es gibt natürlich schon diesen Aspekt, dass man denkt, naja gut, die reden jetzt da miteinander und wenn man jetzt die Musik nicht kennt und da nicht dabei war, dann kann einem das auch ein bisschen fremd sein. Für mich ist das eher reizvoll, also ich kann das mit so einer fast etwas voyeuristischen Haltung dann auch anschauen und sag mir, ja gut, es ist interessant, was die da gemacht haben, wie die sich auch miteinander unterhalten. Es kann sich natürlich auch jemand ausgeschlossen fühlen, aber es gibt so viele verschiedene Punkte da anzudocken, ob das jetzt eben die Gestaltung ist, die damals en vogue war, oder ob es wirklich auch Beschreibungen sind, wie haben diese Szenen funktioniert, ja, wie hat man sich organisiert in irgendwelchen Kellern und Garagen. Also da gibt es verschiedene Andockpunkte und da ist man eigentlich dann nicht ausgeschlossen, wenn man will.
Es gibt ja, Sie haben ja auch gesagt, Schere, Leim, Papier, also es ist sowas Patchwork-artiges. Ich möchte gern noch von Ihnen ein bisschen geschildert bekommen. Das Buch ist ein sehr auffälliges Buch. Ich habe von Telefonbuch gesprochen. Wenn Sie jetzt aber so rumblättern, sehe ich auch so wie Sprayerspuren, Pinkfarbe, so neonfarbige. Ich sehe am Rand Schriftzeichen. Ich sehe sehr, sehr unterschiedliche Gestaltungselemente. Beschreiben Sie es ein bisschen.
Ja, es ist einerseits sehr streng eigentlich vom grafischen Grundraster her, also wirklich so Schweizer Grafik im besten Sinne. Ja. Und eigentlich dann so ein bisschen überlagert oder zusammengezwirbelt mit diesen Elementen, diesen spielerischen Elementen, diesem Aufbruch, das wird rein zitiert. Also von daher eine ganz interessante Ästhetik, die das also ein bisschen zähmt natürlich und versucht auch eine Ordnung da reinzubringen. Das gelingt ganz gut. Aber gleichzeitig ist nicht jetzt völlig sterilisiert. Das wäre ja die große Gefahr, jetzt da so eine Art absolut cleanes Buch zu machen. Also es hat viele unsaubere Elemente drinne und damit wird auch gespielt mit den Schriften. Das war ja damals zum Beispiel Letraset-Schrift, weil es eben kein Desktop Publishing gab, das war ganz wichtig, um selber so ein Plakat gestalten zu können. Und das bricht es so ein bisschen. Also dieses einerseits doch glattere, was man heute in der Ästhetik auch hat, und dann diese Gebrochenheit. Das gefällt mir sehr gut.
Also so in der Gestaltung nehmen wir eigentlich ein bisschen Ihr Buch auf, Angelika Schett. Es ist sehr, sehr kreativ, wenn man das so sieht. Es ist nicht etwas von Déjà-vu in keinster Weise. Lurker Grant, André Jeanne, heute und danach, The Swiss Underground Music Scene of the 80s, erschienen in der Edition Patrick Frey. Danke, Barbara Basting. So, und nun zur Mafia AG und zur Camorra Cosa Nostra und 'Ndrangheta, die offenbar Norditalien erobern. Sabine Bitter, Sie haben vorhin gesagt, Giovanni Tizian zeigt auf, wie die Mafia Norditalien erobert. Welche Formen nimmt diese Eroberung gegenwärtig denn an? Was ist besonders aktuell an seiner Dokumentation?
Der Autor führt uns ins wirtschaftliche Zentrum des Landes, in die Lombardei, nach Mailand. Dort soll in 2 Jahren ja die Expo 2015 eröffnet werden, an der sich etwa auch die Schweiz beteiligt. Für diese Weltausstellung werden im Moment Schienennetze, Bahnhöfe, zusätzliche Metrolinien und Kongresszentren hochgezogen. Die Bauwirtschaft hat deshalb Hochbetrieb. Giovanni Tizian, der ja als Journalist arbeitet, schreibt dazu: Auf den Baustellen Mailands, dieser Stadt, die unaufhörlich wächst und immer größere Teile ihrer Umgebung verschlingt, wird Erde ausschließlich von LKWs bewegt, die den Emigranten aus Afrika gehören. Afrika ist eine Gemeinde in Kalabrien, einer der Herkunftsorte der kalabresischen Mafia-Clans, der 'Ndrangheta, und Tizian gräbt bei seinen Recherchen tief. So nennt er die verantwortlichen mafiösen Unternehmen und Unternehmer beim Namen, die auf diesen freien Feldern um Mailand herum oder in großflächigen Gruben Giftmüll ablagern, um anschließend durch eigene Strohmänner bei der Gemeinde Anzeige zu erstatten. Wenn die Behörden von Gesetzes wegen dann eine Sanierung einleiten, sorgen die eigenen Verbindungsmänner des Clans in der Verwaltung wiederum dafür, dass der Auftrag für die Sanierung der richtigen Firma zugeschanzt wird. Das ist im Moment jetzt ein Prozess, der voll im Gang ist. Den hat es natürlich früher schon gegeben, aber es findet jetzt einfach in großer Konzentration statt. Wenn dann eine Gemeinde entscheidet, das verseuchte Grundstück von Ackerland in Bauland umzuzonen, was den Wert des Bodens in die Höhe treibt, tritt wieder die Mafia auf den Plan. Kaum jemand außer sie hat so viele flüssigen Mittel, um das Grundstück, um diese teuren Grundstücke in und um Mailand herum zu erwerben. Und das verseuchte Erdmaterial wird ausgehoben, woanders deponiert, und Skrupel gibt es keine. Er nennt Kinderspielplätze, die zur Sondermülldeponie werden. Also Tizian wartet mit einer Fülle von konkreten Fakten auf, die belegen, wie stark und eben im Detail und wo die Mafia in norditalienischen Institutionen und Behörden bereits Fuß gefasst hat. So ist beispielsweise der Gemeinderat von Desio, einer Gemeinde in der Nähe von Mailand, 2009 geschlossen zurückgetreten, um von der Anti-Mafia-Behörde nicht zwangsweise, also wegen Korruption, dazu gezwungen zu werden. Und seit 1991 sind in Italien über 200 solche Gemeindeparlamente aufgelöst worden. Also es ist nicht so, dass diese Anti-Mafia-Behörden nichts machen würden oder nicht erfolgreich wären. Also es sind einfach zwei große gegenläufige Entwicklungen. Tizian beschreibt plastisch, wie Beamte eingeschüchtert werden. Er nennt konkrete Fälle von Leuten, die sich nicht korrumpieren lassen. Die finden dann am Abend mal ein genageltes Kreuz vor der Haustür oder einen blutigen Pferdekopf im Bett.
Wenn man so Filme guckt, und ich denke immer an Filme, wenn man von der Mafia spricht und kann nicht anders, dann sind das ja so ganz bestimmte Typen. Und ich könnte mir vorstellen, dass, wenn man das Buch liest, das Sie gerade vorgestellt haben, Sabine Bitter, möglicherweise da ja auch eine Korrektur stattfindet, weil das, die haben sich ja auch irgendwie wahrscheinlich modernisiert, die von der Mafia. Also wo kommen die eigentlich her? Was sind das für Leute? Wie wirken die? Was sind das für Typen? Das sind ja dann nicht die per se Kriminellen, denen man das schon auf 10.000 Kilometer ansieht.
Ja, also der Autor Giovanni Tizian betont, dass diese Mafiose, die im Norden Italiens auftreten, zwar vorwiegend aus Kalabrien kommen, aber eben keine Schafhirten aus einem Provinznest sind, sondern knallharte moderne Unternehmer, die internationalen Absatzkanäle für Drogen, also für Kokain vor allem, kontrollieren. Das ist auch ihr Hauptgeschäft und sie reisen als relativ unauffällige Geschäftsmänner herum, unbewaffnet. Dafür haben sie andere Leute, die ihren Schutz garantieren. Sie sind ausgerüstet mit Tablet-PCs oder Smartphones und Smartphones. Und ihre Aggressivität zeigt sich eigentlich in diesem systematischen Aufkaufen von Immobilien, die sie brauchen, um die Gewinne aus ihrem Kerngeschäft eben anzulegen und reinzuwaschen. Tizian zeichnet in diesem Zusammenhang auch auf, wie ein neuer Vertriebskanal für Kokain in Norditalien aufgebaut worden ist. Das weiße Gold, das aus Südamerika kommt, wird in Genua ausgeladen und nach Modena geschleust, also nicht direkt nach Mailand in den großen Mengen. Und in Modena kommen sogenannte Hündchen zum Einsatz, auch ein Typ Mafiosi, allerdings auf der untersten Skala. Das sind arbeitslose junge Männer aus Kalabrien, die mit einer Empfehlung eines Freundes der Familie nach Norden gezogen sind und dort in den Dienst der Clans eintreten.
Mich würde noch mal interessieren, eben, es gibt schon viele Bücher über die Mafia, und wenn man in Italien in eine Buchhandlung geht, dann sieht man, dass das ja auch fast schon eine florierende Industrie ist, diese Mafia-Bücher. Also was bedient eigentlich diese Anti-Mafia oder diese aufklärerische Mafia-Literatur? Was stecken da für Interessen dahinter jetzt in diesem Fall? Was will der bewegen? Also ich meine, dass es alles schaurig ist und man sich dann wirklich gruselt, das ist ja recht offensichtlich.
Ja, also der Autor ist ja eben noch ziemlich jung und er steht für diese Generation. Er spricht auch von sich, er sei ein schlecht bezahlter, freier Journalist. Er steht für die Generation, die immer noch die Hoffnung hat, dass sich diese schwierige Situation in Italien ändert, weil da ja eben auch sehr viele Milliarden verloren gehen, die das Land dringend bräuchte, für Bildung zum Beispiel oder für das Gesundheitswesen und so weiter. Ich meine, er stützt sich auf wasserdichte Quellen, auf Grundzeugenberichte, Gerichtsakten, Abschriften von Telefongesprächen und Verhören durch die Justiz. Aber es ist natürlich auch eine eigene Betroffenheit. Er ist selber ein Geschädigter. Sein Vater wurde in Kalabrien auf offener Straße umgebracht vor 25 Jahren. Die Küchenmöbelfabrik seines Großvaters ging in mafiösen Flammen auf. Und er dankt heute noch seiner Großmutter, dass er sie nach Norditalien gebracht hat.
Aber riskiert er da genauso viel wie dieses andere Mafia-Buch von Saviano? Also das ist ja auch die Frage.
Das Interesse ist, es gibt in Italien eine aufgeklärte Gegenöffentlichkeit. Es gibt ja auch Bewegung, die sich sehr stark für diese Aufklärung einsetzen.
Wir haben jetzt von Hündchen gehört, wir haben von smarten Geschäftsmännern gehört und wir haben auch von den Filmbildern, diesen Figuren gehört. Von Frauen ist gar nicht die Rede. Ist das in Tizianos Buch anders?
Ja, das ist anders. Im Gegenteil, er zeigt auf, dass immer mehr Frauen an mafiösen Machenschaften beteiligt sind. Das sind einerseits die sogenannten Schwestern des Schweigens, wie sie innerhalb der Clans genannt werden. Ja, das sind die Frauen, die ihren Ehemännern, Vätern, Söhnen und so weiter zur Flucht verhelfen, wenn es darauf ankommt. Sie übernehmen auch dann die Geschäfte, wenn ihre Männer im Gefängnis sind. Sie stoßen neue illegale Unternehmen an, begleichen schmutzige Rechnungen. Der lakonische Kommentar des Autors, Zitat: Die Mafien respektieren die Frauenquote eher als die meisten italienischen Unternehmen und Behörden. Die Zahl der Frauen, die in den letzten Jahren enttarnt worden sind, nimmt zu. Er beruft sich dabei auf eine Untersuchung der sizilianischen Antimafia-Organisation SOS Impresa und die hält fest, dass im Moment über 100 Frauen hinter Gittern sitzen. Es gibt sogar Ordensfrauen, so ein weiteres brisantes Rechercheergebnis von Tiziana, die sich in den Dienst der Mafia stellen. Der Autor nennt eine Nonne mit Namen, die stellvertretende Klinikdirektorin an einem Krankenhaus bei Rom. Ihr Bruder ist der Boss der kalabresischen Mafia in Mailand, ebenfalls namentlich genannt. Und dank ihrer Funktion und ihren guten Beziehungen zum Vatikan kann sie laufend delikate Informationen in Erfahrung bringen, etwa über den Stand der Ermittlungen gegen ihren Bruder.
Spätestens da wird es deutlich, dass der Autor einiges wagt. Schwierig, hier einen Punkt zu machen, aber wir müssen, und ich habe ja gehört, Zeitnot kann auch kreativ machen. Ich bitte um die Angaben zu Ihren Büchern und um eine kurze Antwort auf die Frage, für wen Ihre Bücher wie gemacht sind. Beginnen wir gerade mal mit Ihnen, Sabine Bitter.
Das Buch trägt den Titel Mafia AG. Der Autor heißt Giovanni Tizian. Das Buch ist im Rotbuch Verlag erschienen, empfehlenswert für Leserinnen und Leser, die sich für Italien, für Wirtschaft und Wirtschaftskriminalität interessieren.
Barbara Basting.
Heute und danach, The Swiss Underground Music Scene of the 80s von André Can und Lurka Grant, erschienen in der Edition Patrick Frey. Und das ist gemacht für Leute, die damals die Ohren offen hatten, die damals und heute neugierig sind für Szenis, aber auch für kulturhistorisch Interessierte.
Angelika Schett.
Ernst Pöppel, Beatrice Wagner, von Natur aus kreativ und ich erschienen im Hansa Verlag, muss ich noch sagen. Und ich empfehle es allen, die diesen Fetisch Kreativität mal wieder auf einer anderen Ebene angucken wollen, nämlich, dass wir es alle sein können und sich auch noch Lust haben, darüber zu empören, wie sehr wir doch auch oft gehindert werden, kreativ zu sein. Denn gut täte es uns allen.
Und Türrahmen gibt's überall.
Unbedingt.
Angelika Schett, Barbara Basting, Sabine Bitter, herzlichen Dank für diese Empfehlungen. Das nächste Sachbuchtrio wird am letzten Februartag zu hören sein. Bis dann wird ja schon zumindest der Bücher Frühling angebrochen sein. Der Lesestoff wird also ganz bestimmt nicht ausgehen. Das war Kontext mit dem Sachbuchtrio, heute moderiert von mir, Cornelia Cassis.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.